Die Tierärztin
und der Journalist von Tieren und Menschen
mit Dr. Katharina Radeloff
und Christoph Boy.
Auf geht's.
Genau, wir sind...
Du willst mit mir über Tod sprechen. Das ist doch ein super Einstieg. Auf geht's. Wir sprechen heute über Tod.
Ja,
okay. Nein, Moment. Aber hallo müssen wir wenigstens sagen.
Ja, ja, hi.
Hi hallo. Hallo Ina.
Hallo Hörerschaft.
Ja, wir freuen uns wieder. Also ich bin jedes Mal total erfreut. Ich fiebere dem schon entgegen. Obwohl wir heute ein Thema haben, habe ich mir aber selber ausgesucht, weil ich es so spannend finde.
Genau, Tod. Christoph möchte mit mir heute über den Tod in der Tierarztpraxis sprechen. Und ja, ich bin mal gespannt. Was willst du denn alles wissen?
Naja, mir war nicht so klar. Also ich habe ja da dieses Folge 2, Praktikant und Pilze. War das überhaupt Folge 2?
Mhm.
Gleich mit dem Einschläfern zu tun gehabt. Ich fand das sehr würdevoll, sehr interessant für mich natürlich, weil ich es auch noch nie so erlebt habe. Außer bei unseren Katzen, aber es ist so lange her, da weiß ich nicht mehr, wie das war. Und dann erzählt man sich ja so Sachen und was erzählt, das nimmt doch ganz schön Raum ein. Also es gibt nicht nur die schönen Sachen, wo man sagt, ich heile und helfe und den Tieren geht es hinterher wieder gut.
Ach so, du meinst Raum im Praxisalltag sozusagen.
Ja,
ja. Ja, ja, das ist so. Das ist so. Tod gehört mit dazu. Und ich meine, ich bin Tierarzt entsprechend. Natürlich werde ich auch zu schönen Dingen gerufen, zum Beispiel, wenn der Welpenwurf da ist und die erste Impfung ansteht oder so. Aber ja, der Tod gehört mit dazu und die Tiere werden nun mal leider nicht so alt wie wir. Deswegen müssen wir im Laufe unseres Lebens, also wenn wir davon ausgehen, dass wir immer einen Begleiter haben, müssten wir den ja ungefähr 8 bis 10 Mal im Laufe unseres Lebens auch bis zum Ende begleiten. Und ja, das mache ich natürlich auch relativ regelmäßig, gerade weil ich ja diesen Service für zu Hause anbiete. Und es natürlich etwas schöner für Tier und Besitzer ist, das zu Hause machen zu können und nicht
Warum ist das
in der
besser?
Tierarztpraxis.
Naja, man kann in den eigenen vier Wänden Abschied nehmen auch noch.
Ja, das und das ist natürlich, es ist natürlich ein emotionaler Ausnahmezustand. Also wenn dein Tier stirbt, das du jetzt, ich sag mal, 10 Jahre hattest und das dir ein treuer Freund war und schon alleine die Fahrt zum Tierarzt mit dem Tier entweder im Kofferraum oder in der Box oder so.
Ja,
also das ist ja
eigentlich.
Ja, das ist ja fürchterlich und dann gehst du rein und kommst mit Leine oder leerer Box wieder raus. Also das ist einfach nicht schön. Und entsprechend mache ich häufiger als früher in der Praxis Einschläferungen, weil ich eben nicht nur meine eigenen Patienten einschläfer, sondern auch von Kollegen Patienten, also die eben nicht rausfahren können aus Personalmangel oder Zeitmangel oder was auch immer, die dann mir eben Bescheid sagen oder wo die Leute sagen, können sie nicht kommen, sie sind ja der mobile Dienst.
Aber deswegen. Für dich ist das ja auch eine Aufgabe. Ist das nicht belastend auch für dich?
Ja, na sicher. Also das.
Also wenn du wirkst super professionell und abgeklärt. Deswegen wollte ich das auch zum Thema machen, weil ich dachte, wow, das Abschied nehmen mit Ina Radeloff ist ganz toll. Aber ich meine, du bist auch ein Mensch.
Ja.
Und bist ja im Grunde genommen diejenige, die tötet. Du machst das ja.
Ja, ja, ich mache das. Also ich habe den Henkerjob. Die Entscheidung treffen wir zusammen. Also es kommt mal vor, dass ich sage, das Tier schläfere ich nicht ein. Also das ist nicht so häufig. Also üblicherweise haben die Leute einen guten Blick. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen manchmal dann doch gesagt wird, aber es sollte heute sein, obwohl das Tier ja nach professioneller Ansicht noch lebensfähig ist und eigentlich weiterleben sollte. Wie gesagt, ich weigere mich auch, also ich mache das auch nicht. Ich weiß auch, dass die mich dann doof finden und dass es dann schlechte Kommentare gibt oder wie auch immer, aber ist mir auch ehrlich gesagt ziemlich egal.
Also du guckst da tatsächlich aus medizinischer Sicht
ja,
drauf?
Ja, natürlich.
Sagst, ja, natürlich.
Tatsächlich.
Entschuldigung, ich muss diese Frage so stellen. Man kann ja auch sagen, es tut mir die Halter leid, das Tier tut mir leid, es ist alt. Ich mache es einfach allen zum Gefallen, obwohl du genau weißt, eigentlich...
Nein. Nein, das mache ich nicht. Also üblicherweise ist das Tier todkrank und die Besitzer haben schon länger versucht, es irgendwie übers Also ja, irgendwie
kommt das
zu
dann auch
retten.
mal, kommt das dann auch vor, dass es manchmal zu lang ist, wenn man sich nicht verabschieden will? Ist ja dann die andere Richtung zu sagen, eigentlich müsste es längst eingeschläfert werden, aber.
Ja, ich finde, also dieses zu lang finde ich eine total schwierige Formulierung, weil ich meine, bei Menschen können wir nicht einschläfern, deswegen denken wir überhaupt nicht drüber nach, dass es vielleicht jetzt auch mal langsam gut sein könnte. Oma Erna könnte jetzt auch langsam wirklich mal den Löffel abgeben. Und beim Tier dann aber zu sagen, hier ist es jetzt zu lang, also.
Ja, es geht ja dann immer, es leidet.
Ja, gut, aber wenn man es medizinisch versorgt und zum Beispiel Schmerzmittel bekommt oder dann, also ja, was ist Leid, wie viel ist ein Tag Leben wert? Das sind ja alles wirklich ganz viele philosophische Fragestellungen, mit denen man da konfrontiert ist. Also es geht ja wirklich einerseits darum, was kann der Besitzer aushalten, was kann das Tier aushalten, wie viel muss man aushalten, möchte man aushalten? Also das ist ja wirklich immer eine individuelle Fragestellung und da muss man einfach, ja.
Du bist mehr so für den natürlichen Weg eigentlich, ne? Also begleiten mit Medizin, aber zu sagen, das Leben hat ein Ende und
ja,
ja, das passiert dann einfach.
Ja, also sagen wir mal so, ich sage nicht, dass jedes Tier eingeschläfert werden muss. Also Tiere können auch von alleine sterben, das ist was Natürliches. Warum sollte man das unterbinden sozusagen, indem man dem zuvorkommt? Solange das Tier eben bis zum Tod ein gutes Leben hat, das ist ja alles in Ordnung. Ich meine, das kann man ja vielleicht auch mal mit einem Menschen vergleichen. Wenn Opa immer gut drauf war und eines Morgens liegt er tot im Bett, ist es irgendwie schöner, als wenn er im Krankenhaus liegt und die letzten 3 Wochen am Morphium tropft und eigentlich nur darauf wartet, dass es endlich vorbei ist und quasi durch Verhungern und Verdursten irgendwann das Leben zu Ende ist. In letzterem Fall könnte man dann, also wenn es dann ein Tier wäre, würde man eben sagen, ja, wir warten halt nicht ab und lassen den da liegen. Und also manchmal sieht man es dann schon, dass die wirklich teilweise komatös schon da liegen und die Besitzer eben sagen, na, ich dachte, er schafft es von alleine, aber das ist jetzt schon seit 3 Tagen. Na gut, das ich kann schon verstehen, dass man es irgendwie begleiten möchte und natürlich zu Ende gehen lassen möchte, aber in diesem komatösen Zustand muss man es ja nicht belassen. Man könnte dann ja auch den Tierarzt rufen und es beenden. Es ist irgendwie schwierig. Also
und du musst halt dabei professionell sein und das ja dann auch noch würdevoll machen. Habe ich ja gesehen, wie du das machst, war beeindruckt. Aber es ist ja dort auch eine echte Anspannung, würde ich sagen.
Ja, ich meine, je länger man das macht, also ich bin jetzt in der Tierarztpraxis, also selbstständig bin ich jetzt im 9. Jahr und in Praxen unterwegs seit über 20 Jahren inzwischen. Man hat schon wirklich, wirklich viele Tiere gesehen und kann das auch einfach einschätzen. Also das ist eben der Vorteil vom Alter, ne? Irgendwann.
Du bist dann nur total jung.
Ja, im Gegensatz zu dir.
Ich kann mir nicht mehr so viele Tiere angucken, nur wahrscheinlich.
Nein, aber die, das ist einfach, man sieht das. Also es ist einem wirklich klar, das ist jetzt in Ordnung und dann kann man den auch gehen lassen. Und manchmal ist es einfach noch überhaupt nicht so weit. Also ich, habe ich dir das nicht auch schon mal erzählt? Wir hatten noch einmal diese eine Katze, wo die Leute die unbedingt einschläfern wollten. Und die
Meinst
kam
du
da.
Grumpy Old Cat?
Ja, Grumpy Old Cat.
Oder Grumpy, genau, so haben wir sie genannt.
Genau. Und wo ich noch, also diese Katze, die schläfe ich ganz.
Wir müssen aber vorher jetzt, genau, geht ums Einschläfern, mal kurz sagen, warum die so heißt, weil die hatte einen Gesichtsausdruck. Ich habe ein Foto gesehen und dachte, wow, wie grimmig kann man gucken. Und sie kann ja nichts dazu, sie guckt immer so.
Ja, das ist leider auch mal wieder so eine Qualzucht, also eine ganz schlimme Perserkatze, also mit ja überhaupt keinem Gesicht, sondern nur einer Platte sozusagen als
Ihr
Kopf.
Könnt jetzt alle nicht sehen, wie ich gucke.
Genau, aber Grumpy sollte eingeschläfert werden, weil die den Leuten einfach um den Keks gegangen ist, weil die sich in eine Badewanne gesetzt hat und geschrien hat. Und als ich da war, kam sie halt um die Ecke, hat geguckt, wer ist denn da und ja und ist wieder weggegangen. Und die haben mir was erzählt, von wegen, die frisst nicht und die schreit die ganze Nacht. Und also alles ist irgendwie ganz fürchterlich. Ist jetzt auch schon, keine Ahnung, 17 Jahre alt oder so war sie, glaube ich. Und na klar, das sind so Themen, wo man irgendwie sagt, aha, ja, könnte ja in Richtung Demenz gehen oder könnte irgendwie eine, was weiß ich, irgendeine Krankheit dahinter stecken. Also gibt ja tausend Möglichkeiten, irgendeine Schilddrüsenüberfunktion oder so. Und aber als erstes ist mir halt aufgefallen, dass die eine einzige Filzplatte auf dem, also als Fell hatte. Die kann sich ja gar nicht wohlfühlen und dass sie dann also sich irgendwie auch seltsam verhält, ist ja auch irgendwie
Ab und zu
erstmal
mal
normal.
maunzt wahrscheinlich, ne, weil es zieht.
Ja, nee, nicht weil es zieht, sondern weil die sich unwohl fühlt, weil der ganze Pelz juckt. Also wenn die verfilzt sind, dann kommt ja keine Luft mehr an die Haut. Aber wir schweifen ab. Also Grumpy,
Hat
um
überlebt.
das abzuschließen, genau, Grumpy hat überlebt, weil ich halt gesagt habe, wissen Sie, also wenn die ihnen so zur Last fällt, dann nehme ich die jetzt halt mit.
Och Mann, du hast ein Herz. Ein Herz für Tiere.
Ja, wir entfilzen die jetzt halt erstmal, rasieren die komplett und dann schauen wir, wer die nehmen kann.
Und danach war sie quicklebendig nach dem.
Ja, und die lebt immer noch.
Ja, guck.
Sie guckt nach wie vor sehr
Man
grimmig in die
muss dir ewig
Weltgeschichte,
dankbar
aber
sein.
ja, ist sie mir aber nicht. Sie mag mich nicht.
Guck dich grimmig an und
Mich mag sie
weiß, dass
nicht, aber
du
das
weiß
macht
nicht, dass
nichts.
du die Lebensretterin bist. Das
Genau.
weiß sie ja nicht.
Ja, ist auch nicht so schlimm.
Aber jetzt nochmal, um den Leuten vielleicht auch die Angst zu nehmen, weiß ich nicht. Ich habe ja auch, wie gesagt, erst eine Einschläferung mitgemacht. Jetzt gehe ich mal aus der Halterperspektive da dran. Man fiebert diesem Tag ja nicht besonders entgegen, sondern hat eher Angst vor ihm.
Ja.
Um jetzt diese Angst zu nehmen, zu sagen, was ist das eigentlich vom Ablauf her? Was passiert da? Ich habe eben das Wort würdevoll benutzt, das bezog sich ja nur darauf, wie du das machst, aber jetzt geht es darum, medizinisch. Das ist ja ein Prozess, wo das Tier im Grunde genommen nichts merkt, nehme ich mal an.
Genau. Also das, was man macht, ist im Endeffekt eine Überdosierung von einer Vollnarkose. Also so kann man es vielleicht sagen. Bei einer Vollnarkose muss man ja ein bisschen auf die Dosierung achten, damit man wieder aufwacht. Also das ist ja das, warum immer so viel Sorge vor Vollnarkosen besteht, weil man eben auch das Atem- und das Herzzentrum im Gehirn beeinflusst. Und beim Einschläfern mache ich im Grunde genau das. Ich lege das Tier in eine so tiefe Vollnarkose, dass eben nicht nur Schlaf und Schmerz ausgeschaltet, oder das Tier tief schläft und schmerzlos ist, sondern dass eben auch das Atemzentrum und das Herz-Kreislauf-System zum Erliegen kommen. Und das heißt im Endeffekt, dass das Tier einschläft und nicht wieder aufwacht.
Und dann immer langsamer Herzschlag oder was? Oder
Genau.
das
Also,
überprüfst du dann auch, nehme ich an, und
ja, na klar. Also es gibt so unterschiedliche Zeichen, die man überprüfen kann. Und das mache ich natürlich währenddessen. Also vieles geht aus der Ferne, also dass die Leute auch einfach bei ihrem Tier sein können und eben streicheln können oder was auch immer sie machen möchten. Manche lesen Gedichte vor, manche singen, manche machen irgendwie ein Radio an mit dem bestimmten Song oder ja, Kerzen werden oft angemacht. Also es gibt so verschiedene, ich will es mal Rituale nennen, die durchgezogen werden und da möchte ich natürlich auch nicht stören. Also ich bin da ja auch der Fremde im Raum. Also das Tier hat ja im Zweifel auch eher Ressentiments gegen mich und findet mich nicht total super.
ja gut, es weiß ja nicht, dass du mit der Gnadenspritze kommst oder überhaupt mit der
Ja,
Todesspritze.
gut, aber es ist ja schon, also man kommt ja üblicherweise in einen Raum, wo, ich sage immer, es emotional aufgeladen ist. Also das Tier weiß schon, irgendwas ist anders. Und also ich war auch schon mal bei einer Einschläferung, wo eine Gartenparty quasi drumherum gefeiert wurde, weil also das hört sich so ein bisschen absurd an, sage ich mal, wenn man das so erzählt, aber das war eigentlich total schön für das Tier, weil also das war so ein riesengroßer, der hat bestimmt so 50 Kilo gewogen und der kam halt überhaupt nicht mehr hoch. Den haben die halt hingelegt und der hat Würstchen zu fressen gekriegt und also fand irgendwie, also ich glaube, der
Der
fand die
letzte gute
Atmosphäre irgendwie
Tag,
ganz,
ja.
ja, ich glaube auch, der fand irgendwie die Atmosphäre, glaube ich, ganz gut. Und ja, und dann kam ich, dann hat er einen Pieks bekommen, das hat er halt nicht so richtig gemerkt, hat noch ein Würstchen bekommen und das ist so langsam weggeschlummert. Also irgendwie ist das dann ja auch so, ja, jeder macht es halt anders. Trauer ist ja auch ein ganz weites Feld, wie man
Ja,
es
und sehr
erleben
individuell
kann.
und jeder.
Genau.
Also ich finde Party
Ja,
hört sich nicht
du
schlecht an.
bist immer für Party.
Ich bin immer für Party. Ist es denn manchmal auch so, dass du da Vorwürfe kriegst? Du hast ja eben schon mal gesagt, du bist die Henkerin. du bist ja diejenige, die den Akt ausführt. Und wenn dann irgendwie, na gut, schieflaufen wird nichts, aber wenn dann plötzlich doch nochmal Zweifel kommen, hätten wir es doch mal an nicht gemacht oder ich weiß nicht was.
Nee, da spreche ich vor mit den Leuten drüber. Also wenn Zweifel da sind, dann ist es auch nicht der richtige Moment. Das ist ja für viele wirklich, also so ein Hund oder eine Katze, das ist ja wirklich für viele ein Familienmitglied und also wirklich auf Level von Kind. Und wenn du dir überlegst, du müsstest deinen Sohn umbringen und bist dir aber nicht ganz sicher, ob es jetzt wirklich der richtige Moment ist, da kannst du ja nicht mehr glücklich werden. Also, das geht ja nicht. Deswegen in Zweifel für den Angeklagten, dann darf der weiterleben.
Ja. Ein bisschen Beklemmung bei mir auch. Hab mir das Thema aber ja ausgesucht.
Genau, du wolltest es ja wissen. Aber wie gesagt, aber manchmal gibt es auch eine Gartenparty.
Genau, wir versuchen das mit der Gartenparty. Oder mit Trauer. Und geht man damit dann um?
Ja, es gibt einfach ganz viele unterschiedliche.
Ich finde, das sollte jeder so machen dürfen. Das ist, und sollen, wie er das für richtig hält.
Das ist ja auch die, also oft die Frage, was mache ich danach? Also was passiert mit dem Körper? Viele möchten es im eigenen Garten begraben. Viele lassen es einäschern und wollen die Asche zurückhaben. Es gibt sogar welche, die sich die Tiere ausstopfen lassen. Und
das finde ich wieder ein bisschen komisch.
Ja gut, aber das ist einfach, ja, ist halt individuell unterschiedlich. Also in einem Haushalt, da liegen 4 Hunde und ich glaube, nur einer von denen lebt.
Die liegen sehr ausgestopft auf dem Sofa rum.
Ja, auf dem Sofa nicht, die gucken aus dem Fenster sozusagen. Aber ja, also die sehen wirklich lebensecht aus und sind gut gemacht. Aber ja, natürlich ist das was, wo man sagen kann, oh mein Gott, ist das krank. Aber ich meine, auf der anderen Seite ist das nicht krank, was einzuäschern und die Asche sich in seinen Schrank zu stellen? Oder ist es nicht krank, sich ein Tier in seinem Garten
zu stellen? Jeder soll es so machen.
Oder die Erde. Oder also
jeder soll es so machen, wie er es für richtig hält.
Genau.
Und da wir da keine großen Limitierungen haben, im Gegensatz zum menschlichen Begräbnis, könnten wir das ja auch machen. Ist das denn so, dass man das im Studium schon ahnt? Jetzt leiten wir so ein bisschen zum journalistischen Thema über.
Naja, also
weil wir haben irgendwie, werden wir gleich über eine Studie reden, die halt diese Suizidgefährdung von Tierärztinnen und Tierärzten thematisiert.
Naja, also ich meine, das
Studium. Und da muss ja irgendwie, also ich wollte, warum ich da über diesen Weg komme, ist, man muss ja irgendwie was erleben und dann auch ein Trauma erleben, um zu einer Entscheidung zu kommen, ich bringe mich um und geht vielleicht von falschen Voraussetzungen. Was ich mir gedacht, vielleicht ist im Studium so eine romantische Vorstellung von dem Berufsleben und dann prallt man plötzlich auf eine Wirklichkeit und kommt mit der nicht klar.
Also ich glaube, vor dem Studium gibt es viele, die eine etwas andere Idee davon haben, was ein Tierarzt macht.
Aber ich glaube, um den geht es doch wahrscheinlich auch. Also es gibt halt eine höhere Suizidgefährdung bei Tierärztinnen und Tierärzten.
Ja, aber
und da gibt es halt Studien zu in anderen Ländern, weil da die Berufsgruppen, also wenn dann jemand Selbstmord begeht, da auch der Beruf mit angegeben wird. Das ist bei uns in Deutschland nicht so, deswegen nicht so leicht nachvollziehbar. Aber in den anderen europäischen Ländern sieht man das sehr deutlich, dass das viel weiter oben ist als
im
Durchschnitt der Bevölkerung.
Ich glaube, wir sind Nummer eins, ne?
Nee, ich meine, oder? In den anderen Ländern ist es halt so, dass du da Zahlen zu hast.
Ja, 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 aber da sind die Tierärzte auf Platz 1, oder?
Die sind auf Platz 1,
ja. Naja. Genau. Ja, also ich glaube nicht, dass das mit unserer Arbeit am Tier zusammenhängt. Also weder in der Lebensmittelbranche noch im Kleintier- oder Pferdebereich oder bei den Großtieren. Ich glaube nicht, dass es damit zusammenhängt, dass wir Schicksale von den Tieren irgendwie schlecht verknusen können, sondern ich glaube, es liegt viel an der Resonanz von den Haltern. Also man ist häufig, also das war ja schon im alten Rom so, dass der Bote den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurde. Und man ist ja manchmal einfach derjenige, der halt sagt, dem Tier geht's nicht gut. Und
Der Überbringer der schlechten Botschaft.
Genau, der Überbringer
der schlechten Botschaft. Aber du bist ja doch eigentlich eine sehr neutrale und sehr wissenschaftliche Überbringerin der Botschaft. Das sind ja fundierte Fakten.
Ja gut, aber das wissen wir ja leider auch aus anderen politischen Situationen, dass fundierte Fakten nicht unbedingt irgendwie schützen, ja, nicht auseinandergenommen zu werden oder so, ne? Also es ist.
Also ich habe auch zweimal mitgekriegt, also ich bin nur zweimal mitgefahren und habe nur zweimal mitgekriegt, dass es da auch Vorwürfe gab, so am Telefon nicht richtig behandelt zu haben und ja, also wo einfach erstmal Leute wütend waren, aus welchem Grund auch immer, und dann sozusagen den ersten Schuldigen gesucht haben und das war es dann du.
Genau, ja, es gibt das, also ich muss sagen, in meinem Fall, also in meinem persönlichen Fall gibt es das relativ selten. Ich weiß von Kollegen, die in Kliniken arbeiten, dass die bis zu einmal in der Woche vor Gericht stehen, um irgendetwas durchzuackern. Ich weiß von Pferdetierärzten, dass die Idee, den Tierarzt zu verklagen, sehr, 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 sehr häufig ist, also wirklich mehrfach die Woche. Und das sind natürlich Dinge, ich meine, wir machen, also ich meine, sicherlich macht jeder auch mal Fehler und also das kann bestimmt auch in unserem Berufsstand machen wir sicherlich auch mal Fehler und diagnostizieren nicht schnell genug oder korrekt genug oder ich weiß nicht, aber wir sind sehr häufig sehr unmittelbar ja, der Häme ausgesetzt und es wird uns auch, ja, also das ist schon so. Und es gibt auch viel Laienwissen, was, ja, was eigentlich, nee, man kann es nicht als Wissen nennen. Also es gibt einfach Laienideen, genau, Ideen, es gibt Vermutungen, wie irgendeine Behandlung besser, richtiger gewesen wäre oder so.
Da spielt bestimmt auch das Internet wieder eine Rolle, wo ja, man klar, irgendwo nachliest und sagt, das machen wir doch besser hier.
Ja, ja, Dr. Google, der weiß sowieso ganz viel. Aber, ja, und es ist natürlich auch
aber immer das Ding. Aber es führt dazu, um das jetzt nochmal hier, ja. Ist, wir haben ja gesagt, es gibt keine fundierten Zahlen, weil wir eben nicht, unsere Statistiken eben nicht die Berufe auswerten, wenn jemand Selbstmord begeht. Aber es gibt eine Studie, eine deutschlandweite Studie unter 3179 deutschen Tierärztinnen und Tierärzten, das sind immerhin fast 8% der Berufstätigen. Und da kamen Dinge bei raus, die zumindest sehr naheliegen, dass es bei uns in Deutschland genauso ist, weil aktuelle Suizidgedanken hatten fast 20%, 19,2%, 598 von den 3100 haben schon mal Suizidgedanken gehabt, beziehungsweise aktuelle Suizidgedanken. Und dann gibt es noch eine Zahl, die noch höher ist, nämlich fast 33% zeigten ein erhöhtes Suizidrisiko gegenüber 6,6% der allgemeinen Bevölkerung. Das finde ich schon ein bisschen
ja, ist erschreckend,
krass. Ne? Also auch bei der allgemeinen Bevölkerung sind die Zahlen immer niedriger. Sie haben ja mehrere Sachen untersucht. Es wurde Stress untersucht, Depressionssymptome, die auch dann irgendwann für eventuell zum Suizid führen können. Auch da 27,8% hatten Symptome von Depressionen. Allgemeinbevölkerung 4.
Ja, ich meine, das ist sicherlich ein großer Teil ist daran einfach die Arbeitsbelastung. Wir haben Fachkräftemangel und es wird von Tierhaltern, eigentlich wird gefordert, kommen Sie sofort. Und wenn du nicht sofort kommst, dann kriegst du schon 0 Sterne und bist sowieso der letzte Mensch.
Also das ist dann Stress, Druck.
Genau, ich meine, hast du ja selber mitbekommen, also du weißt, ich mache keine Mittagspause oder so, sondern ich arbeite durch.
Also für dich sind die Erholungsphasen tatsächlich die auf dem Bock, sage ich jetzt mal, also am Steuer. So ein bisschen, aber dann denkst du ja schon wieder über den nächsten.
Na, aber also ich habe viel mehr Erholungsphase als irgendein Kollege in Praxis oder Klinik. Also in Praxis oder Klinik rennst du ja die ganze Zeit von links nach rechts. Also es wird je nach Situation werden zwischen 10 und 15 Minuten pro Patient eingeplant. Und also das heißt, also ich plane ungefähr eine Stunde pro Patient mit An- und Abfahrt. Das heißt, die schaffen 4 bis 6 pro Stunde und ich halt ein. Wie oft mir gesagt wird, oh nein, jetzt sind sie schon wieder im Urlaub. Ja, tut mir echt leid. Also,
auch du hast vielleicht ein bisschen Anspruch auf Erholung.
Ja, ich muss zwischendurch.
Ja, es ist auch, offensichtlich eine ganz große Anspruchshaltung da. Es gibt auch noch was anderes. Das ist auch, das fand ich interessant, erst als ich es gelesen habe in der Fachzeitschrift und kapiert habe. Wir haben ein Medizinsystem in Deutschland, also ich gehe zum Arzt, lege da meine Gesundheitskarte hin und weiß nicht, was das kostet. Manchmal, wenn ich dann irgendeine sogenannte Igel-Leistung in Anspruch nehme oder irgendein Blutwert für mich nochmal zusätzlich haben will, dann sage ich, boah, wie? 25 Euro hier für Kaliumspiegel messen. Hm. Was soll das? Oder ich hatte neulich irgendwie ja so eine urologische Geschichte und habe da auch nochmal einen Blutwert messen lassen. Hm. Und habe dann auch irgendwie 23 Euro bezahlt, mich sofort empört. Bei euch liegt es immer sofort offen.
Es gibt und dann nur empören. Igelleistungen.
Es gibt nur Igelleistungen. Das heißt also, da kommt immer die Rechnung und da stößt sich natürlich eigentlich sofort auch jeder dran, weil sie hoch ist. Und wir kennen ja also sozusagen in unserem Alltag die Höhe unserer Rechnung gar nicht, die vielleicht genauso hoch ist oder sogar höher.
Also es gibt eine Gebührenordnung für Tierärzte und der Tierarzt ist verpflichtet, er muss den einfachen Satz abrechnen und darf bis zum dreifachen Satz abrechnen, in Notdiensten bis zum vierfachen Satz. Und dieser Satz, also die Gebührenordnung wurde überarbeitet zum 22. November 2022. Und da, das war die erste Gebührenordnungserhöhung seit 20 Jahren. Und das ist durch die Medien gegangen, war ein Riesenhype, dass das ja also unmöglich ist. Also
teuer, teuer, teuer. Genau. Ihr wart schon teuer und jetzt seid ihr noch teurer.
Genau.
Seid ihr doch aber auch. Wir wollen jetzt auch nicht die Gebührenordnung besprechen. Mir ging es ja nur als Argument dafür, dass Stress auf allen Ebenen entsteht.
Ja, es gibt eben...
Es gibt immer Druck eigentlich und dann im Studium auch schon. Also das ist ja nicht ein Studium, das einfach ist.
Nee, man hat 170 Prüfungen, bei der man, also und man kann bei jeder einzelnen rausfliegen, also aus dem Studium.
Ja. Also es ist ein sehr, sehr anspruchsvolles Studium, wo im Grunde genommen auch schon von Anfang an, wer nicht damit umgehen kann, vielleicht sich selbst auch aus dem Blick verliert, sage ich jetzt mal. Ich versuche ja immer Argumente dafür jetzt zu finden, wie man eventuell auf die Idee kommt, sich aus einem schönen Leben zu verabschieden. Das kann ich immer nicht verstehen. Ich habe selten Suizidgedanken oder eigentlich gar nicht und denke, wie schön ist das Leben doch, wenn ich morgens aufwache und die Sonne scheint.
Aber ich glaube, es ist auch, ich habe in einer von diesen, also ich kenne diese Studien ja auch und in einer steht auch drin, da geht es auch darum, je zynischer man wird, desto höher ist ist die Selbstmordrate. Und zynisch, das ist schon was, was ich auch merke, was man im Laufe des Berufslebens wirklich mehr wird, einfach weil man es anders kaum aushalten kann. Also es gibt so viele Menschen, die ihre Viecher einfach nicht, nicht gut behandeln.
Also nicht artgerecht und...
Ja, und die aber auch absolut beratungsresistent sind und wo man natürlich, ich meine, man ist engagiert und man versucht das ja alles, aber je mehr man auf die einredet, desto gemeiner werden die im Endeffekt. und irgendwann lässt man es dann halt und kommt mit Zynismus irgendwie zurecht.
Aber das habe ich jetzt bei dir noch gar nicht bemerkt.
Ach doch, ich bin auch manchmal zynisch.
Dann habe ich aber jetzt nur die netten Fälle. Hast du das gesteuert und nur die netten erzählt?
Nein, ich glaube, dass ich persönlich auch wirklich eine große Ausnahme
bin. Nein, diese Ausstrahlung, dieser Charme, ich muss es immer wiederholen. Ja, doch so.
Ja, ich bin ganz wundervoll.
Ich meine, sie geht ja total nett zu den Leuten. Oder gehst du da hin und sagst, hallo.
Ja, natürlich nicht, aber das mache ich ja nie. Also das.
Es gibt aber bestimmt Leute, die einfach nur sehr förmlich sind.
Ja gut, aber jeder Mensch ist halt anders. Vielleicht finden das aber auch Leute bei mir auch nicht gut oder so. Und also, was weiß ich, das ist mir auch egal. Ich bin halt, wie ich bin. Ich ändere das jetzt ja nicht. Ich bin jetzt ja nicht bei Patient A anders als Patient B. Also ich bin halt ganz normal in meinen Augen. Und
das ging ja auch, da wieder zurückzukommen. Das ist gut. Ich finde ja, dass wir auch über dich reden. Ich habe auch so ein bisschen Angst gehabt. Ja, wenn man davon liest, dass fast ein Drittel der Tierärzte Suizidgedanken haben, habe ich sofort gedacht, hoffentlich Ihnen nicht.
Nein, ich gehöre nicht dazu, kann ich dich beruhigen.
Ja, dann habe ich mir gleich Sorgen gemacht. Aber der Zynismus ist ja eine ganz gute Frage. Es ging ja da wieder auch um Argumente zu finden. Vielleicht ist es auch das Thema muss man jetzt nicht noch weiter vertiefen. Also ich glaube so, dass man bestimmte Haltung entwickelt und...
Ja, man braucht natürlich Standing und man muss sich nicht alles gefallen lassen und Das sind natürlich auch Sachen, die man im Laufe eines Berufslebens einfach lernt. Naja. Ja. Gut, du, das war ja immer wieder ein ganz tolles Thema.
Ja, und es geht ja,
Stimmung.
Da wir jetzt monothematisch sind, kommt jetzt auch noch der Lifehack auch noch in diese Richtung.
Oh Gott.
Thema Tod. Da halte ich nämlich mal an.
Ja, okay,
was hast du? Um das eventuell zu vermeiden. Also ich habe mit Wildtieren ja Erfahrungen und da zähle ich eben auch Hausmäuse zu. Und also kann dazu
also
nur sagen,
du meinst die Hausmäuse auf deiner Terrasse.
Genau, die okay. Hausmäuse auf unserer Terrasse. Und wenn man die sieht, dann weiß man, dass es viele sind. Und ab und zu, also man sieht die tagsüber rumlaufen, nicht irgendwie in der Dämmerung. Und irgendwie muss man dann doch mal ein bisschen eingreifen. Und da wir da nicht so gerne irgendwelche Köder auslegen, die zum Tode führen, dann hat man irgendwelche vergammelten, verschimmelten und sonstigen Leichen im Keller liegen.
Oh Gott, boy.
Hatte ich mich auf Lebenfallen spezialisiert. Aber leider auch da muss man deswegen der Tipp, der einzige Tipp ist, schaut öfter nach.
Ja, aber was machst du denn dann mit der lebenden Maus?
Die lebende Maus wird ganz brav am Rhein entlang, erlebt eine Fahrradtour.
Überlebt die das denn?
Ja, ja.
Also
ich hab sogar ein Video gedreht, ich glaube, ich wollte es dir mal schicken, habe es dann doch nicht gemacht. Also ich habe ein Video gedreht, wie die Maus, dummerweise laufen die immer in die falsche Richtung. Man sucht ihnen ein tolles Terrain aus mit viel Grün und dann läuft das Viech über den Asphalt auf die Straße.
Also, und dann kommt das Auto und dann hat es die Falle doch erledigt.
Dann hat es die Falle doch erledigt. Nein, aber ich wollte sagen, Leben fallen, also das war nämlich das Traurige daran, deswegen fiel mir das jetzt ein beim Thema Tod. Dass wenn man dann nur einen halben Tag die Falle nicht kontrolliert, manchmal gehen tagelang keiner rein und dann geht die Maus rein nach einer halben Stunde und dann regnet es. Also ich habe mal so eine arme Maus.
Die ist dann ertrunken?
Nein, die lebte noch, aber sie sah sehr erbärmlich aus. Tat mir so leid. Die hat sehr viel Regen abgekriegt und war ganz durchnässt. Und ich hatte ein schlechtes Gewissen, dachte vielleicht doch besser ein Köder. Oder so eine Klappmausefalle.
Ich weiß gar nicht, ob die noch erlaubt sind. Ich kannte mal eine, die hatte, ich glaube 20 Katzen oder so, aber hatte eben auch ein großes Herz für Mäuse und hat Mäuse in einer Lebendfalle gefangen, hat denen die Nägel lackiert die Nägel hat die lackiert und hat es wieder freigelassen.
Damit man weiß,
diese Maus hatte ich schon mal. Und wenn sie sie dreimal gefangen hat,
dann wurde sie den Katzen vorgeworfen oder wie?
Nee, ich glaube, dann hat sie sie weggebracht oder ich weiß nicht, aber also auf jeden Fall nach dreimal wiederkommen, irgendwie war das dann die Grenze. Ich weiß nicht, ob sie dann sterben musste, ich kann es nicht mehr memorieren.
Also mein Tipp war halt nur, guckt nach und, aber es gibt noch einen Tipp, also was super gut funktioniert, es funktioniert nicht alles, also als Köder jetzt in der Lebendfalle, also Speck muss auf jeden Fall dabei sein, also so richtiger Bauchspeck. Und dann noch ein
Hoffentlich
bisschen.
Hoffentlich Aushaltungsform 4.
Genau. Und dann noch ein bisschen Nutella drauf schmieren. Dann geht das ratzfatz.
Ah ja, na gut. Wir hatten bei uns auf dem Balkon neulich ein Mauswiesel.
Mauswiesel?
Ja, ich kannte das tatsächlich gar nicht. Sieht sehr niedlich aus. Ich habe es dann gegoogelt, was das für ein Tier sein könnte. Und es stand dann darunter, kommt da vor, wo eine hohe Mausepopulation lebt.
Das ist ja eigentlich gut. Ein natürlicher Feind.
Ja, aber...
Dann habt ihr nicht so viele Mäuse.
Ja, aber bei uns auf dem Balkon.
Ja, und? Dann kannst du es doch beobachten. Musst du doch nicht einfangen und in einen Käfig tun, sondern du siehst
es. Nein, das Mauswiesel habe ich auch nicht eingefangen. Aber ich war schon kurz überrascht, dass auf unserem Balkon eine so hohe Mauspopulation gibt,
dass Mauswiesel...
Dass sogar schon Wiesel kommen, um es aufzuessen.
So, jetzt muss ich ein bisschen blättern. Heute machen wir mal Gedichte und wollen was dabei lernen.
Ach so, und du bist, aber hast du nicht auswendig gelernt?
Das ist so lang, du.
Ja, komm.
Und der wird, also was ich kann das schon mal vorweg schicken, den ersten Teil kennt man, glaube ich, wirst du gleich sehen, ob du es kennst. Und dann wundert man sich, dass es noch einen zweiten Teil gibt.
Okay.
Und der erste Teil passt eben zu seinem Thema.
Und der zweite nicht, da kommen wir dann wenigstens so ein bisschen
wir,
gelaunt raus.
Da kommen wir hoffnungsvoll raus. Deswegen,
ja, das ist schön.
Sag ich ja, Medienpädagogik. Also Wilhelm Busch, der Mensch, der bei dem sterben sowieso immer alle. Fink und Frosch heißt es. Im Apfelbaume pfeift der Fink, sein Pinke-Pink. Ein Laubfrosch klettert mühsam nach, bis auf des Baumes Blätterdach und bläht sich auf und quakt, ja, ja, Herr Nachbar, ich bin auch noch da. Und wie der Vogel frisch und süß sein Frühlingslied erklingen ließ, gleich muss der Frosch in rauen Tönen den Schusterbass dazwischen dröhnen. Juchai, haja, spricht der Fink. fort flieg ich, flink. Und schwingt sich in die Lüfte hoch. Wat, ruft der Frosch, dat kann ich auch. Macht einen ungeschickten Satz, fällt auf den harten Gartenplatz, ist platt, wie man die Kuchen backt und hat für ewig ausgequakt. Wenn einer, der mit Mühe kaum geklettert ist auf einen Baum, schon meint, dass er ein Vogel wäre, so irrt sich der. Also das finde ich, das kennt man, vor allem diesen letzten Satz. Den hat, glaube ich, meine Mutter immer so zitiert, so nach dem Motto, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wenn du nicht fliegen kannst, lass es lieber bleiben.
Gut, Schuster, bleib bei deinen Leisten, das kennt man, aber... Also
nein, ich meine hier diesen Satz, wenn einer, der mit Mühe gekommen, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, dass er ein Vogel wäre, so irrt sich der. Das kannte ich. So, jetzt kommt aber okay. Teil 2 des Gedichts, was nie vorgelesen wird. Ist auch noch ein bisschen länger. Und das ist ein bisschen hoffnungsvoller. Auf leichten Schwingen, frei und flink, zum Lindenwipfel flog der Fink und sang an dieser hohen Stelle sein Morgenlied, so glockenhelle. Ein Frosch, ein Dicker, der im Grase am Boden hockt, erhob die Nase, strich selbstgefällig seinen Bauch und denkt, die Künste kann ich auch. Alsbald am rauen Stamm der Linde begann er, wenn auch nicht geschwinde, doch mit Erfolg emporzusteigen, bis er zuletzt von Zweig zu Zweigen, wobei er freilich etwas keucht, den höchsten Wipfelpunkt erreicht und hier sein allerschönstes Quaken ertönen lässt aus vollen Backen. Der Fink, dem dieser Wettgesang nicht recht gefällt, entfloh und schwang sich auf das steile Kirchendach. »Wart«, rief der Frosch, »ich komme nach.« Und richtig ist er fortgeflogen, das heißt nach unten hin im Bogen, so dass er schnell und ohne Säum nach mehr als 20 Purzelbäumen zur Erde kam mit lautem Quak, nicht ohne großes Unbehagen. Er fiel zum Glück auf seinen Magen, den dicken weichen Futtersack, sonst hätte er sich sicher verletzt. Heil ihm, er hat sich durchgesetzt.
Wunderbar, Boy.
Ne, da ist ja noch ein bisschen Hoffnung.
Schöne das auch Poesie.
Dass auch ein Fröschlein, ein dickes, überleben kann.
Wunderbar.
Ne?
Ja, mit Wilhelm Busch hier auszusteigen, ist doch ganz schön. Leute, liked uns, teilt uns, folgt uns. Wir können es nicht hört oft genug sagen.
Hört uns mehrfach an.
Genau. Auf unterschiedlichen Plattformen, das hilft in der Statistik.
Wahrscheinlich.
Also,
alles
bye
Gute
bye.
Euch. Es hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Bei diesem Podcast kamen weder Tiere noch Menschen zu Schaden.
Von und mit Katharina Radeloff und Christoph Boy.
Ton Katharina Radeloff und Christoph Boy.
Gestaltung Katharina Radeloff und Christoph Boy.
Redaktion Katharina Radeloff und Christoph Boy.